Bel-Shamhorod schrie. Ein Geräusch, das irgendwo im Ultraschallbereich begann und in Rincewinds Magengrube endete. Die Tentakel versteiften sich kurz und schleuderten ihre verschiedenen Lasten durch den Raum, um schützende Bündel vor dem Auge zu bilden. Die ganze Masse versank in der Grube. Einige Dutzend Fangarme packten die Steinplatte und zerrten sie mit einem Ruck auf die Öffnung, wobei mehrere Tentakel eingeklemmt wurden. Run fiel, rollte sich ab, prallte an die Wand und sprang mit einem Satz auf die Beine. Er fand sein Schwert und begann sofort damit, hingebungsvoll auf die hilflosen Tentakel einzuschlagen. Rincewind lag auf dem Boden und versuchte nicht, den Verstand zu verlieren. Als er ein dumpfes, hölzernes Geräusch vernahm, drehte er vorsichtig den Kopf. Die Truhe war auf ihrem gewölbten Deckel gelandet. Sie schaukelte nun hin und her, während die kleinen Beine zornig nach leerer Luft traten. Besorgt hielt Rincewind nach Zweiblumen Ausschau. Der Tourist ruhte zusammengekrümmt an einer Wand, aber wenigstens stöhnte er. Der Zauberer kroch mühsam über den Boden. »Bei allen Göttern«, stieß er hervor, »was war das?« »Warum sind Sie so hell gewesen?« murmelte Zweiblum. »Oh, mein Kopf!« »So hell?« wiederholte Rincewind und sah zu dem Käfig auf dem Bildkasten. Die Eidechsen darin schienen nun wesentlich kleiner zu sein und beobachteten ihn interessiert. »Die Salamander«, brummte Zweiblum, »das Bild ist bestimmt überbelichtet.« »Es handelt sich um Salamander?« fragte Rincewind ungläubig. »Natürlich, das Standardzubehör für den Ikonographen.« Der Zauberer stand auf, wankte zum Kasten und hob ihn auf. Natürlich hatte er schon früher Salamander gesehen, aber seine Erfahrungen beschränkten sich auf kleinere Exemplare. Außerdem hatten sie sich in einem Einmachglas befunden, im kurios-biologischen Museum der unsichtbaren Universität. Im Bereich des runden Meers gab es keine lebenden Salamander mehr. Er versuchte, sich an die wenigen Einzelheiten zu erinnern, die er über sie wusste. Die Eidechsen dieser Art gehörten zu den magischen Geschöpfen. Ihnen fehlte ein Maul, da sie sich allein von den proteinreichen Oktarinen-Wellenlängen im Sonnenlicht der Scheibenwelt ernährten. Natürlich nahmen sie auch den Rest des Lichts auf und verstauten ihn in einem speziellen Sack, der auf normale Weise entleert wurde. Eine von Scheibenwelt-Salamandern bewohnte Wüste strahlte des Nachts so hell wie ein Leuchtturm. Rincewind stellte den Käfig ab und nickte grimmig. Angesichts des intensiven Oktarinenlichts an diesem magischen Ort hatten sich die Eidechsen vollgefressen, und anschließend nahm die Natur ihren Lauf. Der Ikonograph starkte auf dem Dreibein beiseite. Rincewind trat danach und verfehlte ihn. Seine Antipathie intelligentem Birnbaumholz gegenüber nahm immer mehr zu. Etwas Kleines berührte ihn an der Wange. Er strich es verärgert beiseite. Ein leises Knirschen veranlasste Rincewind, sich umzudrehen. Gleichzeitig vernahm er eine Stimme, die wie ein Schnitzmesser klang, das durch Seide schnitt. »Das ist würdelos«, sagte sie.
»Klappe halten«,
erwiderte Run. Er benutzte Kring, um die obere Hälfte des Altars aufzuhebeln, sah Rincewind an und grinste. Der Zauberer hoffte jedenfalls, dass die Fratze ein Grinsen sein sollte.
»Mächtige Magie«,
kommentierte der Barbar und drückte mit einer Prankenhand auf das klagende Schwert.
»Jetzt teilen wir den Schatz, ja?«
Rincewind verzog das Gesicht, als ihn ein kleiner, harter Gegenstand am Ohr traf. Außerdem glaubte er, einen leichten Windstoß zu spüren.
»Woher willst du wissen, dass dort drin ein Schatz liegt?« fragte er.
Run hebelte erneut, und es gelang ihm, die Finger unter den schweren Stein zu schieben.
»Man findet Würgäpfel unter einem Würgapfelbaum«, antwortete er. »Man findet Schätze unter Altären. Logisch.«
Er knirschte mit den Zähnen. Die Platte kippte und donnerte zu Boden. Diesmal fiel etwas auf Rincewinds Hand. Rasch griff er danach und betrachtete das Objekt. Ein Steinsplitter mit 5+3 Seiten. Er blickte zur Decke hinauf. Sollte sie so durchhängen? Run summte eine leise Melodie vor sich hin, als er brüchiges Leder aus dem entweihten Altar zog. Die Luft knisterte, fluoreszierte und surrte. Ungreifbarer Wind zupfte am Umhang des Zauberers, breitete ihn aus und ließ Strudel aus blaugrünen Funken entstehen. Undeutliche, verrückte Geister wirbelten um Rincewinds Kopf, kicherten und rasten fort. Er versuchte, die Hand zu heben, und sofort wurde sie von einer glühenden Oktarinen-Corona umhüllt, als der magische Wind heftiger blies. Die Böen zischten durch den Raum, ohne ein einziges Staubkorn zu bewegen, aber sie schienen bestrebt zu sein, die Lider des Zauberers umzustülpen. Sie kreischten durch die Korridore, und ihr gespenstisches Heulen hallte von Stein zu Stein. Zweiblum torkelte näher und stemmte sich dem astralen Sturm entgegen. »Lieber Himmel, was ist das?« rief er. Rincewind drehte sich halb um. Sofort erfasste ihn der heulende Wind und riss ihn fast von den Beinen. Phantomhafte Mahlströme zischten in der rauschenden Luft und zerrten an seinen Füßen. Hrun hob den Arm und hielt ihn fest. Eine Sekunde später hatte er sowohl Rincewind als auch Zweiblum in den Windschatten des Altars gezogen, wo sie keuchend auf dem Boden liegen blieben. Neben ihnen funkelte das sprechende Schwert Kring. Der Sturm verstärkte sein magisches Kraftfeld um das Hundertfache. »Nicht loslassen!« schrie Rincewind. »Der Wind!« erwiderte Zweiblum. »Woher kommt er? Und wohin weht er?«